Wie Sie vielleicht an den Plakaten hier sehen können, die Dr. Müller schon vollgeschrieben hat, haben wir von einigen Stoff behandelt. Wem jetzt noch Sachen fehlen sollten, der kann sich bei uns melden. Die Sachen wurden aufgezeichnet, zumindest der Ton, kein Bild, aber die Bilder kann man sich ja auch so angucken, sodass man das dann nachholen kann. Ich würde Sie jetzt einfach bitten, dass Sie Ihre Handys, so wie Sie eins haben, jetzt wieder ausschalten. Das wäre eine gute Gelegenheit oder zumindest auf lautlos stellen. Ausschalten ist vielleicht besser, weil das kann manchmal auch Störungen einfach geben im Tonsystem. Das ist dann dieses digitale Flirren, was dann manchmal kommt. Ja, wir hatten ja gestern schon angefangen, oder nicht wir, Dr. Müller, mit dem Aufbau unseres Gehirns. Er würde es heute weiter ausbauen und wir sind schon gespannt, was wir dabei lernen können. Wir hatten ja gestern schon mit einigen Begriffen zu tun gehabt, die manchmal so ein bisschen schwer zu definieren sind. Allein der Begriff Herz oder der Begriff Liebe, wo sich schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Philosophen dran versuchen. Oder der Begriff Geist. Das sind alles Dinge, über die man nachdenken muss in Ruhe. Und ich denke, es ist gut, dass wir so eine Reihe auch auf mehrere Tage aufgeteilt haben, sodass man dort das bisschen sacken lassen kann. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall gute Aufmerksamkeit und alles Gute für diesen Abend, dass es ein gewinnbringender Abend ist. Horst, ich kann dich bitten, nach vorne zu kommen. Auch dir wieder alles Gute. Dankeschön. Und wir sind schon gespannt, was du uns heute sagen wirst.
Ja, ja, ich freue mich, dass der dritte Abend gekommen ist und wir ein bisschen in unserer Bergtour nach oben steigen können. Und ich werde heute jetzt nicht mehr ganz von unten anfangen, bis wir hochkommen, sondern nur in drei Sätzen sagen, dass wir Menschen aus Zellen bestehen und aus einem Geist. Und die Zellen sind abhängig von Energie. Und die Hauptenergie für die Zellen des Menschen, das heißt das, was die Gene an- und ausschaltet, ist immer der Geist des Menschen. Weil der Geist die Zufuhr der wichtigsten Energie für den Menschen bringt, nämlich die Liebe oder die geistige Information. Deshalb reduzieren wir die Liebe auf eine geistige Information. Die Zellen haben alle eine chemische, ja, biologische Information. So, wir haben auch nur zwei Ebenen in dieser Welt, das heißt die geistige und die materielle. Ja? Und beide sind nicht aus demselben Ort. Wir haben gesehen, der Mensch, die menschliche Zelle, der menschliche Organismus braucht 7 Grundbedürfnisse. Und es muss Wege geben, wie diese Grundbedürfnisse in den Menschen hineinkommen. Wir haben gesehen, dass die Grundbedürfnisse alle vorbestimmt sind und unveränderbar. Wenn die Zelle nicht kriegt, eines von diesen, dann kommt sie in einen Mangel. Sie meldet diesen Mangel. Der Mangel hat eine gewisse Toleranz, das heißt, es gibt einen gewissen Weg. Und wenn der Mangel zu seinem Endpunkt erreicht ist, dann stirbt die Zelle. Und wir wissen, wenn die Dinge alle vorgegeben sind, dann müssen auch die Wege der Zufuhr vorgegeben sein. Keiner kann wählen, in seine Lunge zu essen, haben wir ja gestern Abend schon gesehen, weil die Lunge kann nicht das Essen in das Blut schleusen. Das muss der Magen tun und die Schleimhaut dort. So, wir wissen, dass mit der Haut wird der Wärmeaushalt ausgetauscht, geschlafen, weil unser Gehirn uns dann schlafen lässt. Und die Sonne kommt über die Augen. Und ich habe gestern versucht zu beweisen, dass wir einen Geist haben durch die 4 Punkte. Es gibt bestimmt noch mehr, aber man kann in keinster Weise das menschliche Wesen erklären, wenn man es nur als biologisches Wesen sieht. Ich habe keine Erklärung gefunden. Wenn ich jetzt das Gehirn des Menschen, ein rein biologisches Geschehen sehe, wenn der Geist die Folge ist eines biochemischen Reaktion, dann müssten Zellen ein Bewusstsein haben. Ja oder nein? Dann müssten alle Zellen ein Bewusstsein haben. Dann müsste die Zelle eine Wahl haben. Aber die Zelle hat weder Bewusstsein noch Wahl. Oder würdet ihr sagen, dieses Klavier hat ein Bewusstsein? Oder diese Pflanze? Ja, sie haben ein Leben. Das ist jetzt das Holz, das ist nicht mehr lebendig, aber ist immer noch da und besteht immer noch aus Zellen. Es lebt zwar nicht mehr, aber wenn wir das Holz schneiden, tut es ihm nicht weh. Ja, weil es hat kein Bewusstsein. Es gibt kein Bewusstsein in der Biologie. Und wenn es kein Bewusstsein gibt, dann gibt es auch keine Wahl. Und schaut, wir Menschen wählen so Dinge wie Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit. Wie soll die Zelle hier auf den Gedanken kommen, Wahrheit ist wichtig? Habt ihr euch das jemand gefragt? Habt ihr einen Menschen gefunden, der es liebt, angelogen zu werden? Ich habe noch keinen gefunden. Aber ich habe Menschen gefunden, die sehr krank geworden sind, weil sie jemanden ertappt haben, dass er sie 20 Jahre angelogen hat. So, wir können den Menschen nicht erklären, wenn wir den Geist des Menschen nicht sehen, dass wir sehen, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht. Aus einem Geist, der immateriell ist, der zuständig ist fürs Denken, und aus dem Körper, der durch die Gefühle, die aber auch der Geist nur interpretieren kann. Ja, wir können nirgendwo im Körper etwas fühlen, außer in der Hirnrinde. Aber alle Gefühle werden vom Körper aus ins limbische System und vom limbischen System an die Hirnrinde gesandt, so dass der Geist weiß, aha, mein linker Zeh tut weh oder Fuß oder was auch immer. Das ist die Ordnung. So, der Geist ist im Menschen derjenige, der für das Leben des Menschen sorgt. Ich vergleiche das manchmal mit einem Flugzeug und dem Piloten. Okay? Kann das Flugzeug alleine fliegen? Ohne dass irgendjemand es programmiert, dass es fliegt? Das geht nicht. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwann mal, ich meine, die meisten Piloten fliegen ja mit Autopilot. Das heißt, das Ganze, sie überwachen das nur und checken. Ja? Aber immerhin tun wir zwei Leute dahin. Ich weiß nicht, ob es irgendeines Tages kommt, dass wir nur noch einen oder gar keinen mehr hin tun, weil sie sagen, die Flugzeuge werden von unten gesteuert. Ich weiß nicht, wer dann noch aufsteigt ins Flugzeug und damit fliegt. So, der Mensch ist ein Wesen, das ist ein Flugzeug. Das Flugzeug sind unsere Zellen und der Pilot ist der Geist. Und er fliegt nicht nur das Leben, er ist zuständig, dass Atmung, Wasser, Nahrung, Wärme und so weiter richtig hinkommt. Aber bei der Liebe ist er hauptsächlich zuständig, dass er das Wesen Mensch am Leben erhält. Wir haben gesagt, dass das Denken des Menschen die Hauptenergie im Leben und für die Zellen ist, das ist elektrischer Strom. Und wir wissen, wann ist ein Mensch tot? Wann deklariert die Medizin einen Menschen tot? Wenn in der Hirnrinde kein elektrischer Strom mehr ableitbar ist, dann ist der Geist weg und es ist nur noch tote Materie. Ja, so der Geist erhält letztendlich das Leben. Er bringt den Zellen die wichtigste Energie, die Gene anzündet und dann der Rest macht das Gen mit diesen anderen Mitteln. So, das war die Wiederholung. Und jetzt wollen wir sehen, ob die Wege der Zufuhr auch vorgegeben sind oder ob wir dort eine Wahl haben. Ja? Weil, hat jemand von uns gewählt, Sauerstoff zu brauchen? Ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Wir können keines von diesen Dingen wählen. Wir haben sie, leben sie. Wir haben wir sie nicht, sind wir krank bis zu einer gewissen Weise und dann sterben wir. Deshalb jetzt die Frage nach der Tätigkeit. Ich hatte ja gestern die Aufgabe gegeben, dass ihr euch Gedanken macht, was wir tun müssen. Aber das ist das Wichtigste, oder? Können wir was für unsere Lungen? Die sind da, nicht? Wir werden geboren mit den Lungen. Im Prinzip haben wir nur eine Aufgabe, ja, damit unser Leben gut funktioniert. Und das ist, die Zufuhr der Grundbedürfnisse sicherzustellen. Das ist alles. Ist doch gut, oder nicht? Und auch da sind einige Dinge schon automatisch oder halbautomatisch in uns drin. So, was müssen wir tun, um Sauerstoff in der Lunge zu haben, dass die Lunge es dann in das Blut hineinbringt? Was müssen wir tun für eine Tätigkeit? Atmen. Alle Menschen oder nur einer? Alle. Jeder Mensch. Ja. So, es gibt keine Ausnahme. Jeder Mensch, der leben will, muss atmen. So, Wasser, was müssen wir tun? Trinken. Nahrung müssen wir essen. Wärme bei der Haut können wir zwei Dinge tun. Wenn es zu kalt ist, was machen wir? Wir wärmen. Und wenn es zu warm ist, kühlen wir, weil wir sind abhängig, diese Temperatur immer zu halten. Und wir haben natürlich vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, gar nichts tun, wenn alles dem Körpertemperatur entspricht. Beim Schlaf, der geht automatisch, da können wir uns am besten hinlegen, das ist die beste Position zum Schlafen. Der Rest muss dann von alleine kommen. Das ist ein Geheimnis des Schlafs für viele Wissenschaftler. Die Sonne müssen wir nicht viel tun, die kommt auch von alleine. Wir können sagen Sonnen oder Augen öffnen. Und jetzt sind wir bei unserem lieben Geist. Was muss der tun, damit der Körper die geistige Information oder den elektrischen Strom bekommt? Was muss er tun? Was muss er? Denken. Wunderbar. Super. Er muss denken. Genau das ist die Tätigkeit des Geistes. Aber jetzt gehen wir durch. Kann ich etwas atmen in meine Lungen, das mich tötet? Ja oder nein? Ja, das heißt, Atmung kann mich im Prinzip auch töten, wenn ich das Falsche atme. Das heißt, wenn ich etwas einatme, ein Gas, das mein Körper nicht als Energie verarbeiten kann, dann töte ich mich. Ja? So, kann ich etwas Falsches trinken? Kann ich etwas Falsches essen und sterben? Ihr seht also, die Tätigkeit kann sowohl lebenserhaltend sein, als auch lebenszerstörend. Die Tätigkeit muss nämlich komplett angepasst sein an das Bedürfnis. Dann ist alles gut. So, atme ich Sauerstoff? Kein Problem. Esse ich das richtige Essen? Kein Problem. Trinke ich das Süßwasser und nicht das Salzwasser oder irgendwelche andere Wässerchen? Kein Problem. So, ich muss mich nicht ins heiße oder kalte Wasser schmeißen. All diese Dinge. Wenn ich das genau den Anforderungen der Zelle gerecht werde, dann werde ich durch meine Tätigkeiten mein Leben erhalten. Und wir wollen es doch erhalten oder wollen wir es nicht erhalten? Wir wollen es doch erhalten. Wir wollen doch gesund sein und nicht nur um der Gesundheit willen, sondern wir wollen ein Leben führen, das, wie wir sehen, Qualität hat, das Sinn macht. ja, das uns Freude macht, dass wir, ja, das uns Genugtuung bringt. Deshalb kommen wir zum Denken. So, wenn bei diesen ersten sechs Sachen die Tätigkeit auch tödlich sein kann, kann dann Denken auch tödlich sein? Was denkt ihr? Gucken wir uns doch mal die Krankheiten an. Welches ist die Hauptkrankheit in Deutschland, wo die Leute sterben? So, Herz-Kreislauf-Probleme. So, welchen Mangel haben die Leute, die Herz-Kreislauf-Probleme haben? Was fehlt ihnen? Wasser? Sauerstoff? Nahrung? Was mögen so, ich sage jetzt mal, Kofaktoren sein? Aber Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommt man nur vom Liebesmangel. Man kann natürlich Salzwasser trinken und sich vergiften. Aber das, was wir heute haben als Krankheit, dass wir einen hohen Blutdruck haben oder einen Herzinfarkt, der kommt nicht außer durch eine falsche Denkweise. Und wie habe ich das erkannt? Ich hatte eines Tages einen Mann, der ist in meinem Alter ungefähr, ein Jahr jünger, und er erzählte mir seine Geschichte. Er bekam seinen ersten Herzinfarkt mit 28 Jahren oder 27 und seinen dritten mit 38. Und die Frage ist, warum kriegt er einen Herzinfarkt mit 28 oder 27? Was steckt dahinter? Wir wissen, wie der Herzinfarkt passiert. Ich muss euch das nicht mehr erklären, das kann man im Internet irgendwo sehen. Der Mann hat ein großes Problem. Ein Jahr davor stirbt einer seiner Söhne. Er hat zwei Söhne gehabt und die haben im Keller mit Feuer gespielt. Und dabei haben sie angezündet. Den einen konnte seine Frau retten und der andere starb. Ein guter Grund, einen Herzinfarkt zu kriegen? Ich glaube, ja. Und ich kann es heute auch beweisen, warum es so passiert. Was ist die zweite Ursache für unsere Krankheit? Warum wir sterben? Bitte? Es könnte Krebs sein, ich weiß nicht genau, deshalb die Medizinstudenten hier, die müssen das wissen, die sind noch frisch, wir lernen solche Sachen. Krebs. Woher entsteht Krebs? Brustkrebs zum Beispiel oder Prostatakrebs, das sind so die Hauptkrebsarten, mit denen wir uns beschäftigen. Ja? Bei der Frau ist es die Brust, bei dem Mann ist es die Prostata. Wie kann Krebs entstehen? Ich habe keine andere Ursache gefunden, außer einen Denkfehler. Wir haben aber als dritte Ursache eine wachsende Depressivität in der Gesellschaft. Wir haben enorme Schwierigkeiten mit den Depressionen. Das sind alles Dinge, die das limbische System macht, das heißt, durch das Denken werden hier Stoffe nicht gebildet, die wichtig sind, und dann wird die Hirnrinde gelähmt, sodass der Geist nicht mehr denken kann, weil der Geist braucht zum Denken als Speicherort die Zellen. Und dann hat man das Gerüst nicht mehr, mit dem man arbeitet, dann die Selbstmordrate steigt immer mehr. So, die depressiven Krankheiten nehmen arg zu. Und wenn ihr mich bei den anderen zwei vielleicht widersprechen würdet, könntet, aber bei der Depression zumindest, da denke ich, kann man finden im Leben der depressiven Menschen, dass es immer Ereignisse gibt, die sie subjektiv erlebt haben, aber offensichtlich ihrem Körper gegenüber falsch interpretieren. Deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen, unser Denken ist vorgegeben. Das heißt, der Körper braucht genauso wie der Schlaf oder das Wasser, die Nahrung braucht, die vorgegeben ist, so braucht er auch ein Denken, das das Leben erhält. Kriegt er ein anderes Denken, das das Leben zerstört, macht er sich selbst kaputt. Deshalb meine Patienten sind 90% meiner Patienten haben einen Liebesmangel. Das heißt, sie denken etwas zu ihrem eigenen Nachteil, aber sie wissen es nicht. Warum oder wo ist das Problem, dass der Mensch nicht weiß, was er denken darf und nicht denken darf? Weil wir denken ja immer, der Geist ist frei, oder ne? Wir haben ja schon ein altes Lied, nicht? Die Gedanken sind frei. Sicherlich für den, der denkt. Aber für den Körper, wenn Gedanken für den Körper Speise sind, Energieversorgung, dann müssen sie festgelegt sein. Und das war das, was mich am meisten fasziniert hat in meiner Beobachtung am Menschen. So, wie muss er denken? Welches ist die Denkweise? Und wir müssten ja nicht einmal, wisst ihr, das, was gut ist, müssen wir ja nicht aufzeichnen. Das können wir ja essen und da haben wir ja große Auswahl. Aber wir müssen zumindest wissen, was das wir nicht essen dürfen, weil das ist ja das, was krank macht. Ja? So, wir sollten also wissen, was wir nicht denken dürfen, damit unser Körper lebt und gut zurechtkommt. Ich habe hier bei diesem Punkt gefunden, dass die Menschen alle gleich denken. Das heißt, was muss ein Mensch denken, damit er Liebe in seinem Körper hat? Weil das Essen so, das wissen wir ja. Aber was müsste er denken? Positiv gedacht, was müsste er denken, dass sein Körper das Richtige kriegt? Und ich versuche, euch aufzuzeigen, was ich gefunden habe als Grundproblem im Denken des Menschen, was die Versorgung mit Liebe anbelangt. Und ich male das in einer Skizze, da kann man das immer besser sehen. Wir haben eine Nahrung und wir haben einen Behälter für die Nahrung, das ist der Magen. Und wir haben die Liebe. Und wo ist der Behälter für die Liebe? Wo ist die Esther? Das Herz, ja? Und wir haben gesehen, das Herz ist nicht die Pumpe, sondern es ist im Gehirn, im Kopf, hat sie gesagt. Und ich schreibe deshalb hier noch hier Willen. Der Wille ist ein Teil des Herzens. Er ist, wir werden das noch näher betrachten. Aber jetzt ist die Frage, die uns hier beschäftigen soll, ist, wer ist zuständig für das Füllen der Behälter? So, wir fangen an mit dem Magen, weil das ist einfach, da gibt es, das können wir schnell herausfinden. Aber ihr werdet sehen, auf dieser Seite sind sich die Menschen auch einig. Aber dadurch, dass wir das hier zuerst machen, wird es vielleicht ein bisschen Uneinigkeit geben. So, wer ist zuständig für Ihren Magen? Ich selbst, ja? Alle einverstanden? Ich zu wie viel Prozent? Zu 100%, ja? Durch welche Tätigkeit? Durch Essen? Ja, oder trinken, was auch immer. Okay? So, diese Sache ist klar einwandfrei. Die Frage ist jetzt, wer ist zuständig für Ihr Herz, für Ihren Liebestank, für Ihren Liebesbehälter? Bitte? So, da wird ja schon hier eine Einschränkung gemacht, nicht? Ich sage welche? Und das stimmt. Manche, die ich verführe, die sagen ich zu wie viel Prozent? Die sagen zu 100%. Und ich kann dem zustimmen, das ist wirklich so. Aber das sagt er nur, weil er hier die Ableitung sieht, es müsste doch auch ich 100% sein für meinen Liebestank, oder nicht? Müsste es nicht so sein? Es ist wirklich so. So, deshalb sagen die Leute ja ich, und wir sagen ja durch Lieben, oder? Das ist ja die Tätigkeit. Aber letztendlich tun wir das, weil wir geliebt werden wollen. Geliebt werden. Und die Menschen denken, dass geliebt werden ihren Tank füllt. Und das denken alle gleich. Und wenn geliebt werden meinen Tank füllt, wer muss es tun? Kann sich jemand selbst geliebt werden? Ja oder nein? Geht nicht. So, das müssen andere. Wir werden auch das sehen, dass es nicht funktioniert. Selbstliebe geht nicht. Nein. Weil es gar nicht, wir werden ja sehen, wieso es nicht geht. Auf jeden Fall, das Hauptproblem des Menschen ist, und wir können das immer prüfen, schaut, wir können immer gucken, wie er handelt. Nicht, was er theoretisch sagt, sondern wie er handelt. Das gibt Preis, was tatsächlich drin ist. So, alle Menschen wollen geliebt werden, weil sie denken, die Liebe des anderen füttert sie. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Nutzt mir die Liebe eines anderen überhaupt etwas? Oder ist es technisch nicht mal möglich, dass mein Körper die Liebe des anderen überhaupt wahrnimmt? Weil, wisst ihr, wenn man weiß den Aufbau, dann weiß man, was geht und was nicht geht. So, das ist das große Problem des Menschen. Wisst ihr, wenn er jemand über geliebt, über seinen Liebestank spricht, dann spricht er nahezu ausschließlich von geliebt werden. Und wenn jemand spricht von Liebe und ich frage ihn, was ist die Definition der Liebe? Und dann spricht jeder, dass Liebe etwas ist, was man gibt, oder nicht? Haben wir die Definitionen klar? Ja, Liebe ist doch etwas, was man dem anderen gibt, nicht? Aber wenn wir über unseren Liebestank sprechen, ich bin geliebt worden. So, das heißt, in unserem Kopf gibt es eine klare, ein bisschen Missverständnis. Wir brauchen Liebe, wir wissen, Liebe ist geben und dann gehen wir auf den anderen zu und sagen, du musst mich lieben. Ja? Das ist das große Problem des Menschen. Die Wurzel alles Übels ist der Gedanke, ich muss geliebt werden. Klingt böse oder klingt gut? Was ist denn schlimm am geliebt werden? Wir haben gesehen, dass die Liebe den Sinn des Lebens ergibt. Wenn die Liebe den Sinn des Lebens ergibt und andere müssen es tun, dann muss ich andere als meinen Sinn des Lebens sehen. Und nicht nur ihre Person als solches, sondern ihr Tun mir gegenüber. Und so muss ich den anderen über kurz oder lang beherrschen. Wir hätten sowas wie Eifersucht nie. Wir hätten sowas wie Streit in einer Beziehung nie, würden wir nicht geliebt werden wollen. Jeder Streit hat zur Wurzel den Wunsch, dass der andere mich liebt, mir nett gegenüber ist, gerecht gegenüber ist. Aber wenn es nicht ist, was passiert dann? So, woher entspringt dieser Gedanke, der wirklich, wenn man hier etwas hineinschreiben müsste, beim Denken, dann müsste man hier hineinschreiben, geliebt werden. Das haben alle Leute in ihrem Herzen, im Unterbewusstsein drin geschrieben. Aber guckt euch das doch mal an. Wenn Liebe eine geistige Information ist, nur mein Geist kann ihn reinbringen und es geht nur über meine Tätigkeit denken, dann was kann ein anderer für mich tun? Wie viel kann ein anderer für mich denken? Wie viel? Gar nicht. So, wenn man das so ansieht, dann ist doch ganz klar, kann jemand für mich atmen? Ja oder nein? Trinken? Nicht. Niemand kann für mich die Grundbedürfnisse zuführen, außer ich selbst. Aber bei dem wichtigsten aller Grundbedürfnisse gehen wir und drehen dem Hals den anderen um, wenn er uns nicht liebt. Weil wir sind überzeugt, dass seine Liebe uns füttert. Ich habe euch, weiß nicht, habe ich die Geschichte schon erzählt, dieses Mädchens mit 24 Jahren, habe ich schon gesagt, dass jeden Abend oder jeden Tag ihrem Freund sagt, ich liebe dich. Aber er sagt es ihr einmal im Monat. Warum sagt sie ihm, ich liebe dich? Weil sie ihn liebt? Oder will sie hören? Oh, ich kenne das von meiner Frau. Ich liebe dich! Oh. Und? Was soll ich tun jetzt, wenn du mich liebst? Ist doch gut. Aber sie bleibt nicht dabei stehen. Sie sagt, kommt was raus aus deinem Mund oder nicht? Und mich hat es immer gestört, wenn mich jemand gezwungen hat, ihm zu sagen, ich liebe dich. Oder stört es euch nicht? Ja? Und einmal im Monat kommt es einem vielleicht raus. Ja? Wir Männer sind ja eh sehr karg bei Worten, nachdem wir alle Dinge erledigt haben. Ja. Und davor reden wir manchmal. Ihr wisst, die Frauen stehen auf Reden. Wusstet ihr das, Männer? Redegewandte Männer haben großen Erfolg bei Frauen, weil sie lieben schöne Worte. Ach, jede Frau liegt einem Mann zu Füßen, der weiß, wie er reden soll. Aber Männer haben das noch nicht verstanden. Und wenn manche es verstanden haben, dann nutzen sie das natürlich zu ihren Gunsten schlimm aus. Ja, weil sie wissen, wie sie damit umgehen sollen, eine Frau rumzukriegen. Weil sie reden ja auch nicht unbedingt, damit sie, dass der andere sich freut, sondern sie reden, damit sie geliebt werden. Ja? So, so wichtig, dass wir verstehen, die Idee, woher kommt die Idee, dass was der andere tut, zählt für mein Leben und ist außerordentlich wichtig. Wisst ihr, diese Frau, meine Patientin war, also sie kam zur Beratung, sie war sich nicht klar. Ich denke, sie hat ehrlich gesagt, ich liebe dich. Ihr war nicht bewusst, dass sie das aber als Bettelform sagt, weil sie geliebt werden will. Sie war sich dessen nicht bewusst. Aber ich konnte ihr versuchen zu beweisen, dass sie es nur sagte, um es zu hören. Wie konnte ich es ihr beweisen, dass es so ist? Wie kann man einem Menschen beweisen, er sagt, ich liebe dich, nur um es zu hören? Wie konnte ich es beweisen in ihrem Fall? Nee, sie zählt. Sie zählt. Sie denkt, was er tut, ist wichtig. So zählt sie. Wenn ich jemanden liebe, dann muss ich doch nicht zählen, ob er mich auch liebt, oder? Das ist Hauptsache, ich liebe, dann geht es mir gut. Was der andere tut, geht es auch ihm gut oder schlecht. Das ist auch völlig irrelevant. Aber das geht nicht, weil wir haben in unserem Herzen, in unserem Unterbewusstsein ein Problem. Und ich hoffe, ich fange zumindest an, das Herz heute Abend zu erklären, dass wir verstehen, dieser Gedanke kommt aus uns, aus der Tiefste unseres Tiefens, dort, wo unsere Entscheidungen getroffen werden. Und keiner kann sich von ihm wehren. Aber er ist absolut eine Lüge. Er ist absolut unmöglich. Es geht nach allen Naturgesetzen nicht, dass die Liebe des anderen mich füttert. Es funktioniert nicht. Wir können das, wenn wir nahe betrachten, die Spezies und wie das Leben auf der Welt geht, so müssen wir feststellen, dass das Ganze ist so nicht möglich. Aber gehen wir zum Herzen. Das heißt, gehen wir zu unserem Unterbewusstsein, Bewusstsein. Das ist das Schönste. Dass wir verstehen, wie wir ticken. Das ist unser Bewusstsein. Und unser Unterbewusstsein. Und ihr wisst, wir haben beides in der Hirnrinde. Manchmal denken Hirnforscher, dass wir im limbischen System Bewusstsein hätten. Ja? Aber Bewusstsein gibt es nur in der Hirnrinde und das Unterbewusstsein ist auch in der Hirnrinde. Ja? So, weil das Unterbewusstsein ist nicht etwas, was, wie soll ich es erklären, ich kann es am Computer am besten erklären. Welches ist das Unterbewusstsein des Computers? Vielleicht kommen wir dahin noch, denkt ein bisschen nach. Weil dann werden wir sehen, der Mensch funktioniert wie ein Computer, wir sind ja auch Strom. Ja? Wir funktionieren mit Strom und wir werden sehen, dass das Prinzip der Software mit der Hardware im Menschen genauso ist. Besser gesagt, die Zellen sind binär, die ein bisschen sich auskennen in der Computersprache. Ja? So, was haben wir im Bewusstsein? Was ist der Ort, wo alle Dinge, alle Leitungen des Menschen kommen in den Willen des Menschen? Ja? Wenn wir den Willen vergleichen mit dem Computer. Welcher Teil wäre der Wille am Computer? Wir haben ja hier Software und Hardware. Und welcher Teil wäre der Wille für ihr jungen Leute, die Computer? Was müsste der Wille sein? Nicht die Tastatur? Sehr nah dran. Der Bildschirm. Der Bildschirm. Der Wille ist der Bildschirm. Wisst ihr, dass wir alles in Bildern denken? Ja? Auch die Gerüche und die Gefühle haben ein Bild davon. Ja? So, das geht aber zu weit. Wichtig ist, dass wir wissen, der Wille ist das Cockpit. Okay? Im Willen, so wie der Pilot sitzt am Bildschirm, oder im Cockpit und der Computermensch am Bildschirm, weil sonst weiß er ja nicht, was im Computer ist. Weiß er was? Nein, nur am Bildschirm kann er sehen, was los ist. So, der Wille hat einen Haupteingang Das heißt, dass jeder Mensch hat etwas, was ihn hauptsächlich antreibt in seinem Willen. Und das sind auch meine Beobachtungen, wir müssen das nicht ins Detail gehen. Im Willen kommen zusammen alle Dinge, die der Mensch braucht. So, wenn ich Durst habe, dann geht ein Licht auf im Bildschirm. Ja, im Willen, ich spüre Durst. Im Willen kommt auch der Hunger, der Appetit, die Leidenschaft, das sind alles biologische Dinge. Aber im Willen haben wir auch alle Bedürfnisse lokalisiert, die der Geist braucht oder die der Mensch als Ganzes braucht. Und der Haupteingang im Leben eines jeden Menschen ist immer ein geistiges Bedürfnis. Ja, ich sage euch jetzt meines hier, weil das kenne ich, das ist Harmonie oder glücklich sein. Viele Menschen haben den Haupteingang Harmonie. Dann gibt es hier Sicherheit. Bei Frauen ist das Sicherheitsnotwendigkeit ausgeprägter wie bei den Männern in manchen Phasen. Dann haben wir Gerechtigkeit, dann haben wir natürlich Freiheit, wenn man so will, Wahrheit, aber das ist eher ein Überbegriff. So, alle diese Dinge, ja, kommen zum Willen. Und der Wille nimmt sie wahr und der Wille muss die Dinge auch tun. Ja, der Wille gibt den Befehl, dass ich etwas esse. Aber wer steuert den Willen? Das heißt, wie wird der Wille gesteuert? Nach welchen Kriterien treffe ich die Entscheidung? Nehmen wir an, wir haben eine Mutter, die kocht gerade Essen, das Kochen läuft über, das Kind fällt in die Badewanne, der Mann ruft aus dem Garten. Was tut sie zuerst? Ja, so, es ist ganz wichtig, nach welchen Kriterien entscheidet der Mensch? Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Kriterien, nach was der Mensch entscheidet, in jedem Menschen identisch ist. Könnt ihr es vorstellen? Dass alle Menschen ihre Entscheidung immer nach demselben Schema treffen. Weil es ist ganz normal, weil wir funktionieren, das ist Funktion, das ist Technik. Und Funktion ist nicht änderbar, die ist einfach vorgegeben. So ist es, so funktioniert es. Und das Schönste, was ich entdeckt habe, war eben diese Situation. Und die Entscheidung geschieht im Unterbewusstsein, im sogenannten Herzen. Ja? Und wir haben gesehen, dass der Körper des Menschen er ist ja bestehend aus Chemie. Chemie sind Atome. Wie viele Ladungen können Atome haben? Nun, es kann Plus geben, oder? Es kann Minus. Und es gibt eine Nulllinie. Okay? So, das ist die Körperebene. Jetzt nehmen wir den Geist, der muss ja den Körper steuern. Der sitzt natürlich hier, okay? Und wir nennen ihn Ich. Ja? Nur der Geist kann wissen, er ist Ich. Der Körper weiß das nicht. Ja? Also Ich ist. So, und jetzt ist die Frage, damit der Geist den Körper steuert, muss er auf geistiger Ebene, das heißt auf Gedankenebene, ein Gegenüber für Plus haben und ein Gegenüber für Minus. Das sind zwei Begriffe. Ich habe zunächst den Minusbegriff entdeckt. Das war meine große, sehr große Sache, aus der sich dann alles abgeleitet hat. Und wie habe ich den Minus entdeckt? Ich habe bei meinen Patienten nach einem gemeinsamen Nenner gesucht, bei jeder Krankheit. Ich bin davon ausgegangen, dass jede Krankheit eine andere Ursache hat. Und das lernen wir in der Uni. Wir lernen immer, dass die Ursachen multipel und komplex sind. Und jeder Mensch ist das, was er lernt und das, was er für Information annimmt, richtig ist. Und so habe ich versucht, bei den Tinnitus-Patienten eine Gruppe zu machen, sagen, okay, was ist gemeinsam allen Leuten, die Tinnitus haben? Dann habe ich genommen die Schwindelpatienten und die Halsschmerzpatienten und dann immer, wenn etwas kam, ja, manchmal kamen drei Leute am selben Tag mit demselben Symptom, da war ich natürlich sehr glücklich, weil ich konnte dann alle Geschichten ordnen und sagen, gleich. So habe ich gefunden, gemeinsame Elemente für jede Gruppe. Und ich habe ja so 2004 mit der Praxis angefangen, aber etwa 2005 fing ich an, so ein bisschen zu überlegen und zu sehen, dass ich nichts weiß und ein bisschen mehr wissen möchte. Und dann kam ich gegen Ende 2007, es muss November gewesen sein, als ich plötzlich merkte, dass das gemeinsame Element für jede Gruppe immer identisch ist. Dann dachte ich mir, das heißt, es macht keinen Unterschied, ob jemand Tinnitus hat oder einen Schwindel oder Halsschmerzen. Das gemeinsame Element ist immer dasselbe. Und das hat natürlich mein Gehirn erstmal aufs Rattern gebracht. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Ich habe es nicht glauben können, dass an der Wurzel, wenn ich hier die geistigen Probleme eines Menschen aufzeichne, ja, das ist ein Baum, das sind 7 Milliarden, ja, Menschen, und das sind Milliarden von Problemen, dass jedes Problem eines jeden Menschen nur einen einzigen Gedanken als Wurzel hat. Und eliminiert man diesen einen Gedanken, eliminiert man jedes Problem. Schön oder nicht schön? Oh, ich bin da gestanden wie, ja, so. Aus einer sehr schwierigen Situation wurde alles ziemlich einfach, aber ihr wisst, wir können ja mit einfachen Dingen umgehen oder nicht? Oh, ist ganz schwierig. Ich habe 4 Monate gebraucht, bis ich sicher war, ich beobachte es richtig. Ich habe nämlich jede Geschichte dann untersucht und jede Geschichte und alle Geschichten hatten immer dieselbe Wurzel. So alle, das ist wirklich absolut, alle Probleme des Menschen haben eine Wurzel. Und ihr müsst wissen, auch alle guten Dinge des Menschen haben nur einen Gedanken als Wurzel. Aber den habe ich viel später erst gesehen, weil man beschäftigt sich als Arzt immer mit der Krankheit, mit dem Negativen. So, welches ist dieser Gedanke, der alles Negative einschließt und den wir alle gleich haben? Das ist ein einfacher Gedanke. So banal, wir denken ihn, wir reden ihn, natürlich denken wir sehr oft. Bitte? Es ist nur Verlust, ja. Gibt es keinen Verlust, gibt es kein Problem. Alle Probleme des Menschen wurzeln im Gedanken des Verlustes. Und das hat mich natürlich fasziniert. So, der Geist hat also auf gedanklicher Ebene, ihr müsst euch jetzt, das Rote ist gedankliche Ebene, okay? Ist nicht mehr körperlich, gedanklich. Der Körper muss das Minus vom Geist verstehen und der Geist hat nur einen Begriff für das Minus, dass der Körper ihn versteht. Und das ist der Begriff Verlust. Und was hat er für Plus? So gleich, jetzt ist Gewinn. Gewinn. So, und jetzt ist die Frage. Krank macht nur der Verlust, wisst ihr das? Gewinn kann nie krank machen. So, Der Bereich, wo wir gesund sind, ist hier oben. Hier entsteht die Krankheit. So, jetzt müssen wir sehen, ist der Geist des Menschen frei, in beide Richtungen zu gehen, oder ist er nicht frei? Ist er vorgegeben? Das heißt, ist die Richtung der Aktion des Geistes vorgegeben oder ist sie nicht vorgegeben?
Verlust ist ja etwas, was man erlebt.
Nein, aber ich will wissen, ob ich in diese Richtung gehen kann und in die andere Richtung, also bin ich frei oder kann ich nicht in beide Richtungen gehen? So, ihr seht, ihr versteht mich nicht. Wir Menschen haben für jede Entscheidung, die wir treffen, wie viele Antwortmöglichkeiten? Zwei. Ja und? Nein. So. Das ist in der Überlegung. Da haben wir noch nicht die Entscheidung getroffen. Ja? Für jede Entscheidung, die der Mensch hat, hat er ein Ja. Und wofür hat er das Ja? Für den Gewinn hat er das Ja. Okay? Er kann nichts dafür, dass er für das Ja oder für den Gewinn das Ja hat.
Aber wenn ich mich für drei Schiffstypen entscheide, habe ich Ja gesagt, aber es ist nicht ein Gewinn.
Also. Ich kann nicht Ja sagen zu etwas, was mein Geist nicht als Gewinn sieht. Das ist unmöglich. Ja? Es ist völlig unmöglich, ihr könnt das prüfen, ich habe es jetzt seit 2007, 2008, ich habe so viel studiert, ich kann euch beweisen, dass der Mensch ein Nein hat, nur für was? Für einen Verlust. Er muss also Verlust vermeiden, deshalb sagt er Nein. Sonst bräuchten wir kein Nein. Hätten wir keine Richtung, müssten wir nicht nach vorne gehen, ja? Müssten wir nicht vorwärts gehen, dann könnten wir ja uns in alle Richtungen bewegen. Wir können es nicht. Wir sind so konstruiert, dass wir nach vorne in Richtung Gewinn gehen müssen. Und wir müssen nicht nur in Richtung Gewinn gehen, wir müssen den Verlust unbedingt vermeiden. Und jeder Mensch trifft die Entscheidung hier. Und die Kalkulation, das hat man im Labor ausgemessen, wir treffen die Entscheidung zwischen Gewinn und Verlust in 4,5 Millisekunden. So schnell ist unser Bewusstsein nicht. Ja? In 4,5 Millisekunden entscheiden wir uns, ob etwas ein Gewinn ist oder nicht. Das heißt, wir müssen bei Null bleiben. Wie funktioniert der Computer? Wie viele Möglichkeiten hat er, die Software in die Hardware zu programmieren? Zwei. Das ist Ja und? Nein, das ist Null und? Eins. So, das Unterbewusstsein des Handys oder des Computers, wie viel weiß das Handy von dem, was ich hier sehe? Es weiß nur 0 und 1. Nur ich sehe das hier. Fürs Handy ist das nur 0 und 1. So, für unseren Körper, wie viel verstehen unsere Gehirnzellen von dem, was wir denken? Sie verstehen nur Gewinn, 0 oder Verlust. Und wir können auch das schön prüfen, ob es für alle gleich ist. Schaut, wir haben gesagt, die Gefühle sind die Antwort des Körpers auf die Not des Körpers oder ob der Körper gut ist oder sich wohlfühlt oder nicht. Hier oben denken wir den Gedanken des Gewinns. Was antwortet das limbische System mit was für Gefühlen? Was für Gefühle habt ihr, wenn ihr Gewinn denkt? Jeder Mensch kann nur gute Gefühle haben, wenn er von einem Gewinn in seinem Kopf überzeugt ist und Gewinn denkt. Es ist unmöglich, dass jemand bei Gewinn sich schlecht fühlt. Es ist vorgegeben. Wie fühlen wir uns, wenn wir Verlust vermieden haben? Wie fühlen wir uns, wenn wir Verlust vermieden haben? Auch noch gut. Vielleicht nicht so gut wie beim Gewinn, aber wir sind im grünen Bereich. Es entsteht keine Krankheit. Aber wie fühlen wir uns, wenn wir Verlust denken? Schlecht. So, Verlust ist wichtig, damit wir ihn vermeiden. Deshalb haben wir überhaupt den Gedanken des Verlustes vermeiden. Und der Verlust an sich macht uns noch nicht krank, wenn wir ihn denken. Es ist immer nur der persönliche Verlust, der krank macht. Ja? Wenn also die Kuh des Nachbarn stirbt, dann kann ich Mitgefühl haben. Aber ich schlafe ruhig. Aber wenn es meine Kuh ist oder mein Kind oder was auch immer, in dem Moment achte ich es für einen persönlichen Verlust. Alles, was nur krank macht, ist der persönliche Verlust. Der persönliche Verlust. Bitte? Nun, die Angst, wenn ich Verlust vermeiden kann, sicherlich. Die Angst entsteht nur, wenn ich glaube, ich kann Verlust nicht vermeiden, oder? Nun sicherlich, aber wüsste ich, dass ich Verlust vermeiden kann, dann hätte ich keine Angst mehr. Angst ist also völlig überwindbar, wenn ich keinen Verlust haben kann, keinen persönlichen Verlust haben kann. So, Angst ist nicht das tiefste Antrieb des Menschen. Angst gibt es nicht, wenn ich nichts zu verlieren habe. Einverstanden? So, Angst ist nicht das Tiefste. Angst ist die Reaktion des Körpers, ganz klar. Also es ist ein Gefühl, aber sie kommt nur, weil der Geist denkt, er könnte was verlieren. Wir sind noch bei der Frage, kann der Mensch in den Verlust kommen? Oder kann er nicht? Ich möchte euch Wenn wir in den Verlust kommen könnten, das heißt objektiv mit unserem Denken, das heißt, könnte unser Geist Verlust hinnehmen oder akzeptieren, dann würden wir nicht krank. Jeder Mensch kann nur einen Verlust hinnehmen von dem, was ihn sowieso nicht interessiert. Aber das achtet er nicht für einen Verlust. So, ich habe kürzlich, also zu Weihnachten war es, kam eine Familie zu mir und sie konnten 4 Nächte schon nicht mehr schlafen, weil sie hatten, am Sonntag waren sie auf den Weihnachtsmarkt gegangen und während sie auf dem Weihnachtsmarkt waren, haben Räuber eingebrochen ins Haus und haben die ganzen Schmucksachen und das Geld mitgenommen. Und die Räuber wurden fündig. Sie haben also das gefunden, was sie wollten. Und sie sind abgehauen. Nun, warum können diese Leute nicht mehr schlafen? Weil sie jubeln können, sagen, huhu, super Verlust gehabt. Ja oder nein? Geht nicht. Schau dich, erwähne das manchmal beim Fußball. Ich wohne neben dem Fußballstadion, Hoffenheim, ja. 4 Kilometer nur dahinter. Bin froh, dass ich wochenends nie zu Hause bin oder kaum. Aber manchmal sehe ich, wie die Leute da hineinströmen und wie viel Polizeiaufgebot ist. Und ich frage mich bei vernünftigen Menschen, wozu braucht man Polizei? Was ist das Problem beim Fußball, dass so viele Polizisten dort sein müssen? So, würden beide Mannschaften super gewinnen? Bräuchten wir Polizisten dort? Ich glaube nicht. Weil nur der verliert, muss gegen den Gewinner, ja, dann wird die Faust locker. Weil er kann im Verlust nicht bleiben, obwohl er nichts gewonnen hat. Oder verloren. Und verloren hat er schon, er hat 2 Stunden verloren dort im Stadion und 2 davor und 3 danach. Aber das realisiert er nicht als Verlust. Und was er nicht als Verlust realisiert, ist für ihn Gewinn. So, was der Geist für richtig hält, das muss der Körper aushalten. Auch wenn es nur eine Illusion ist. Schaut, die Fußballfans freuen sich, obwohl sie nichts gewonnen haben. Ist das nicht kurios? Aber sie freuen sich. Ich meine, ich war Fußballfan, ich kenne das. Bin es Gott sei Dank nicht mehr, aber ich weiß es. Wenn Fußball kam, ist dieses Jahr wieder Weltmeisterschaft oder irgendwas anderes, Europameisterschaft. Ja, das sind ja die Höhepunkte. Man muss ja die Leute füttern. Ihr wisst, die alten Philosophen sagten schon, was braucht der Mensch? Brot und Spiele. Okay? Aber weil man hat gesehen, der Mensch braucht Spiele. Wozu braucht er Spiele? Weil die Spiele füttern den Verstand oder das Herz. Sie füttern das Herz. Sie füttern unsere Handlungsfähigkeit. Wir müssen gewinnen, deshalb müssen wir ins Stadion gehen, dass wir uns ein gutes Gefühl machen, wenn wir gewonnen haben. Man hat nichts gewonnen. Und die, die verloren haben, haben nichts verloren. Aber in sich selbst gibt es furchtbare Gefühle. Habt ihr schon traurige Leute gesehen, die nach dem Fußballspiel traurig waren? Geweint! Also es geht ums Herz. Könnte der Mensch verlieren, wäre kein Problem. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die Frage ist also, und das ist wichtig, dass ihr euch das merkt, es wird euch im Leben sehr viel helfen. Wir können ein Ja und ein Nein nur geben, nach dem, was der Geist für Gewinn oder Verlust sieht. So, die Reaktion des Menschen ist immer an die Sicht der Dinge gebunden. Eines der Mankos der Psychotherapie ist folgendes. Sie versucht, dem Menschen einzureden, dass er seine Reaktion auf ein Ereignis verändern kann. Es ist absolut unmöglich. Solange der missbrauchte Patient den Missbrauch als Verlust sieht, hat er nie eine Chance, gesund zu werden. Ganz egal, wie viel Therapie er macht. Weil der Körper wird auf das hier fließt kein Strom. Hier wird dem Körper die Kraft des Lebens entzogen. So, die einzige Möglichkeit, die ein Mensch hat, ist die Veränderung der Sicht der Dinge. Mehr ist nicht möglich. Und schaffen wir das nicht, dass wir die Dinge so sehen, wie der Körper sie erwartet, dass wir sie sehen in unserem Geist, haben wir nie eine Chance. Das heißt, die Aufarbeitung der Dinge führt nirgendwo hin, wenn sie nicht zur Sichtveränderung der Situation führt. Das ist der Schlüssel aller Therapien. Der Schlüssel aller Heilungsmöglichkeiten eines Menschen in seinem Geist ist, dass er die Dinge so sieht, wie der Körper sie sieht und wie der Körper sie von ihm erfordert zu sehen. Nämlich nie persönlicher Verlust. Das ist die Vorgabe, ich kann nichts dafür. So sind wir. Das ist nicht meine These, nicht meine Theorie, es ist Funktionalität. So funktionieren wir. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und es ist ja klug, wenn wir wissen, aha, es gibt nur eine Sache, die wir ändern müssen. Oder? So, wir müssen nur die Sicht der Dinge sehen, so wie sie sind. Die Reaktion ist an die Sicht gebunden. Sehe ich jetzt etwas als Verlust, werde ich mich immer dagegen sträuben müssen. Sehe ich etwas als Gewinn, werde ich mich nicht und nie dagegen sträuben. Ist man für Gewinn dankbar? Für Verlustvermeidung? Ja, man kann für beide Dinge dankbar sein. Kann man für Verlust dankbar sein? Nein. So, das ist die Vorgabe. Und jetzt müssen wir deshalb nur an einer Stelle, wir kommen jetzt zum tiefsten Punkt des menschlichen Wesens, zu der Idee des Geistes. Was ist Gewinn? Was ist Verlust? Und jetzt frage ich euch wieder, ist es bei allen Menschen gleich, was Gewinn und was Verlust ist, oder ist es bei jedem Menschen unterschiedlich? Seid ihr noch da? Es ist nicht schwierig. Wir denken alle, was denken wir, wenn wir ehrlich sind? Es ist verschieden. Aber wisst ihr, ich habe festgestellt, es ist Tupfergleich bei jedem Menschen. An der Basis des Denkens eines jeden Menschen ist der Begriff von Gewinn und Verlust völlig identisch. Und das hat mich natürlich umgehauen. Das zeigt, dass wir alle eine Struktur haben. Wir sind alle identisch in der Funktion unseres Denkens und unserer Entscheidungen. So, was ist nun Gewinn? Und was ist Verlust? Wir machen diesen Punkt noch heute Abend. Das heißt, ich habe hier die Sicht der Dinge. In der Psychologie nennt man das auch Motivation. So, wie sieht der Geist? Und jetzt sind wir auf der geistigen Ebene, nicht mehr auf der körperlichen. Ja? Weil der Geist speist den Körper. Alle Ereignisse unseres Lebens müssen wir und können wir nur runterbringen auf Gewinn und Verlust. Und Verlustvermeidung. Sonst haben wir keine Speichermöglichkeit. Das sind die Grenzen des menschlichen Wesens. Gewinn, neutral, Verlust. Alles muss in irgendeinen Speicher rein. Es gibt sonst nichts. Ja? So wie am Computer. Aber ihr seht, es funktioniert beim Computer. Wie viel Speicher können wir tun in einem Handy? Wie viel können wir machen mit 0 und 1? Viel oder wenig? Oh, unheimlich viel. Ja? So, deshalb ist jetzt die Frage, was denkt der Geist in eines jeden Menschen über sich selbst? Was sieht er als Gewinn? Sieht er als Gewinn geben oder bekommen? Ja? Der Geist sieht bekommen als Gewinn. Und was ist dann Verlust, wenn bekommen Gewinn ist? Und geben ist nicht das Gegenüber von Gewinn, von bekommen. Was ist das? Ja, weggenommen bekommen stimmt auch, aber wir müssen das davor. Was ist das genaue Gegenüber von bekommen? Ja, das haben wir als, aber wir müssen es im nicht bekommen, natürlich. Nicht bekommen. Oder zu wenig bekommen. Das ist das Negative. Ja? So nicht bekommen. Okay. Manche Leute kommen, wenn ich mit ihnen rede oder in Seminaren, sagen sie, geben ist Gewinn. Wisst ihr, dass wir im Bewusstsein geben als Gewinn gespeichert haben? Nur hier unten haben wir bekommen. Weil deshalb kommen manche auf die Idee und sagen, ja, geben ist Gewinn. Sicherlich, wir können es im Labor nachweisen. Wenn hier oben jemand etwas gibt, wird hier unten Stoffwechsel aktiviert, Endorphine, Serotonin, Dopamin wird gebildet, was uns ein Wohlgefühl macht. So, geben, hat man festgestellt, ist etwas, was dem Körper Gewinn bringt. Aber hier in unserem Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden, sehen wir bekommen als Gewinn. Und die sagen, na, Gewinn ist geben, dann sage ich immer, wir können einen Test machen. Und in den meisten Sälen gibt es zwei Türen, wo ich bin. Auch hier gibt es zwei Türen. Wir können uns noch eine dritte, ja, wir haben noch eine dritte. Wir können zur Terrasse raus oder eine vierte dahin. So, aber drei Türen reichen, oder? Machen wir doch einen Geistestest. Okay? Zu der Tür da hinten, da kriegt jeder 1.000 Euro, wenn er rausgeht. Bei dieser Tour kriegt er nichts. An dieser Tour muss er 1.000 Euro geben. So, an welcher Tür, durch welche Tür wird er rausgehen? Ja, es ist, versteht ihr, das testet unser Unterbewusstsein. Das testet ganz klar unser Denken und unser Handeln. Wir handeln nämlich nach Gewinn. Immer gewinnorientiert. Und wir denken, Gewinn ist bekommen. Weil wenn wir würden sagen, Gewinn ist geben, dann würden wir alle hier stürmen und ich würde draußen stehen. Ja? Oder wir würden, ja, weil wir sehen im Gewinn und bekommen den Gewinn. Und die Idee, weshalb der Geist im bekommenen Gewinn sieht, ist, weil er von sich zwei Sachen hält. Und zwar, wir wissen, die Psychologie sagt, die Motivation des Menschen ist egoistisch und stolz. Ja, Stolz und Egoismus, das ist so das Duo des Todes, sage ich, des Menschen. Und das ist mir aber schon viel zu kompliziert. Wenn jemand stolz sagt, müssen wir das ja definieren. Wenn jemand sagt, Egoismus, müssen wir es auch definieren. Deshalb habe ich versucht, es wieder die Wurzel von Stolz und die Wurzel von Egoismus zu finden. Und bisher bin ich dazu gekommen, dass Stolz ist der Gedanke, ich kann. Und ich habe ist die Wurzel von Egoismus. Ihr könnt das nachprüfen, ich habe ja Zeit, heute nachzudenken. Ich bin ja froh, wenn mich jemand widerspricht. So, ich denke, ich kann und ich habe. Deshalb ist die Aktion des Geistes des Menschen als erste immer geben, um zu bekommen. Deshalb, ich liebe dich. Warum liebe ich dich? Dass du mich liebst. Ich liebe dich nicht umsonst. Ich liebe dich, dass du mich liebst. Schaut, das ist, ich halte das die tiefste Psychoanalyse des Menschen. Das ist ganz einfach und sie ist in jedem Menschen identisch. Auf das Was bekommen zählt es nicht und was nicht bekommen. In der Realität unseres Geistes denken wir, die Tat eines anderen bringt uns Gewinn. Weil was ist bekommen, meine Tat oder die Tat des anderen? Ist die Tat des anderen. Und wir sind so konstruiert, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Wir können nichts dafür, dass wir so konstruiert sind, dass wir zu gewinnen müssen. Das hat unser Konstrukteur so gemacht. Und ich finde, es ist gut gemacht. Gewinnen ist so schön. Oder nicht? Aber es ist nicht mehr schön, wenn der andere bestimmt meinen Gewinn, oder? Aber wenn ich denke, der andere muss mir geben, dass ich gewinne, dann kann ich meinen Gewinn nie steuern. Aber wisst ihr, solange ich hier bin und ich gebe und bekomme, auch wenn ich eine Illusion habe, das heißt, ich werde nicht krank. Wisst ihr, Leute, die auf der Gewinnschiene sind, jemand, der Erfolg hat im Leben und seine Firma und sein Aufstieg geht gut, der wird nicht krank, solange er nicht in den Verlust kommt. Solange jemand auf der Erfolgsschiene ist, geht es seinem Leben gut. Es sei denn, seine Mutter ist auch gesund und so weiter. Aber grundsätzlich ist jemand im Gewinn. Egal, ob er bekommt den Gewinn, ja, er ist nicht in der Situation, dass er sich krank macht. Aber sein Gewinn wird gesteuert von anderen. Ist er manipuliert oder nicht? Können heute die Firmen, die Menschen abwerben mit ein bisschen 5 Euro mehr. Ja, weil der Mensch muss gewinnen. Schaut, ich habe diese zwei Gedanken an der Werbung entdeckt. Ja, habt ihr schon mal Bundestagswerbung gesehen? Habt ihr schon mal gesehen eine Werbung, die sagt, mein Geschäft ist das teuerste und meine Produkte sind die schlimmsten? Und alle Leute stürmen auf das Ding? Ja oder nein? Guckt euch die Werbung an. Sie spricht immer nur unser Herz an, nicht unseren Verstand. Ich habe eine Patientin neulich gehabt, die, ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Ich habe es jetzt noch nicht ausgezählt, aber ich müsste mindestens mit 4000 Menschen ihr Leben kennen. Wenn Sie 4000 Geschichten persönlich von Leuten hören, dann brauchen Sie keine Bücher mehr zu lesen. Weil diese Geschichten der Menschen verraten Ihnen das Leben. Diese Frau ist 67 Jahre alt. Und sie hat was erlebt in ihrer Kindheit. Mit 17 ist sie vergewaltigt worden. Sie heiratet mit 22. Aber sie sagt, sie heiratet nicht aus Liebe, sondern sie hat das als eine Pflicht gesehen, dass man heiratet. Und sie zieht zu den Schwiegereltern ein, was ja manchmal so üblich ist. Und sie sagt, es war die gemeinsame Küche. Ich sehe schon manche stöhnen. Und sie sagt, sie wurde bei allem beobachtet. Ja? Ihr Mann war ein Lieber anscheinend. Er ist vor 5 Jahren gestorben. Und sie sieht sich immer beobachtet. Die Schwiegereltern sterben ja auch mal weg. Und dann ist auch der Mann gestorben. Und jetzt ist die Frau plötzlich frei. Bis dann hat ihr jeder gesagt, was sie, ja, der Mann war sehr pingelig mit dem Geld und hat ihr verboten, nicht? Solche Ideen hatte ich auch schon. Ja, man will ja den Schaden begrenzen, oder nicht? Aber was macht diese Frau? Als der Mann stirbt, fängt sie an einzukaufen. Sie hat ein großes Haus, sagt sie. Alle Zimmer sind voll. Sie sagt, ein Zimmer habe ich nur mit Geschenken voll. Ich kann in das Haus nicht mehr reingehen. Sie wohnt jetzt beim Nachbarn, dessen Frau auch gestorben ist. So, dort ist alles in Ordnung. Er sagt, in das Haus, wo ich jetzt bin, da kann ich nicht rein. Ich lasse niemanden da rein. Ich stolpere da über alle Dinge. Und so, ihr seht, aus dem Druck, den sie hatte all die Jahre, der sich angesammelt hatte im Verlust, jetzt wollte sie sich endlich was tun. Was gönnen. Und das, was sie sich gegönnt hat, ist jetzt zu großen Last geworden. Weil sie sagt, ich schäme mich, wenn ich nicht mal ihren eigenen Kindern öffnet sie das Haus. Ja, so. Wenn wir die Geschichten sehen der Menschen, das fasziniert mich immer, wie dann, wenn er frei ist, dann fängt er an zu tun. Aber warum hat sie denn nicht gekauft bevor? Was war ihr Problem? Warum hat sie nicht gekauft bevor? Oh, weil sie Angst hat, nicht mehr zu bekommen. Sie war vom Mann abhängig. Und ihr sollt wissen, wir sind nicht aus Überzeugung, machen wir Dinge nicht. Ich habe so viele Frauen erlebt, die wissen, dass ihre Männer Freundinnen haben und sie bleiben doch beim Mann. Warum tun sie das? Sie machen eine Kalkulation von Gewinn und Verlust. Und was denkt die Frau? Sie haben ein Haus gebaut, sie haben kleine Kinder. Wenn ich jetzt weggehe, was passiert mit mir? So, sie rechnet immer noch, oh ja, mein Mann hat eine Freundin, das ist ganz schlimm. Aber bei ihm zu bleiben, ist immer noch ein bisschen besser. Und wenn man so eine Frau hat, dann erlaubt sich der Mann jede Dummheit. Oder nicht? Weil er sagt, naja, ich habe das Dümmerchen zu Hause. Ja, und ich kann mich mal hier und dort und drüben, weil die Frau bleibt nicht, weil sie den Mann liebt hat. Die leidet unter seinem Verhalten, aber sie bleibt, weil sie sonst mehr Verlust hat. Weil sie denkt, dass ihr Gewinn von ihrem Mann abhängig ist oder ihr Verlust. Deshalb würde ich euch fragen, wäre vielleicht eine Hausaufgabe. Kann mir jemand einen Verlust machen oder nicht? Einen persönlichen Verlust. Weil wenn ihr Nein sagt, ja, dann wäre das super. Weil das ist die Realität. Aber ihr sagt alle ja. Weil das hier sagt euch, bekommen und nicht bekommen und weggenommen bekommen, sind die Taten von wem? Die des anderen. Können die Taten der anderen steuern? Ja oder nein? Nein. Also sind wir völlig ausgeliefert der Willkür unserer Umwelt. Gut oder schlecht? Außergewöhnlich schlecht. Also für mich unheimlich schlecht. Weil könnte ich jetzt die anderen bestimmen, dass sie mir nichts wegnehmen? Ja, dass die Räuber einbrechen, wenn ich mal auf dem Weihnachtsmarkt bin? Dann wäre es ja alles gut. Aber ich kann es ja nicht kontrollieren. Deshalb denkt jeder Mensch, er kann nicht Verlust vermeiden. Aber schaut, die Zelle bekommt keine Energie. Sie wird sogar zerstört durch diesen Teil. Das heißt, entweder ist unsere Konstruktion nicht gut, ja? Oder der Geist macht einen Fehler in der Sicht der Dinge. So, der Geist macht einen Fehler. Wie er sich selbst sieht. Und das, wie er sich selbst sieht, so handelt er, so muss er handeln. Und wenn er sieht, dass Bekommen Gewinn ist und nicht Bekommen Verlust, dann ist er völlig ausgeliefert. Er kann geben, wie viel er will. Gibt es Leute, die Geber sind? Warum geben sie? Sie wissen es aber nicht, dass es um Bekommen geht. Die meisten Menschen, die geben, denken, sie geben es umsonst. Aber ich habe meine Erfahrung mit den Müttern. Wir denken ja, Mütter sind selbstlos, oder? So haben wir es in unserem Kopf, was Mütter müssen selbstlos sein. Das ist so da oben geschrieben. Aber Mütter sind nicht wirklich selbstlos. Und man kann das prüfen am Objekt. Also an dem Verhalten der Mutter. Wenn eine Mutter ein Kind erzieht, will sie nachher was dafür zurück? Ja oder nein? Ja. Und wisst ihr, Mutter ist so sehr auf Anerkennung aus, dass wenn sie zwei kleine Kinder zu Hause hat, sie denkt, ich verhungere hier nach Liebe. Weil was geben dir die zwei kleinen Ankömmlinge? Aus und wie viel Anerkennung, wie viel können sie dich schmeicheln? Oh, deine Arbeit ist sehr gut. Machen das die Kinder? Mama, du bist die Beste. Und manchmal sagen sie das, ja, wenn die Mutter so trainiert hat. Aber Mutter kann von der Anerkennung der Kinder nicht leben, deshalb flieht sie in die Arbeit. Wisst ihr, wie viele Mütter ich habe, die sagen, oh, ich bin so froh, dass ich mal rauskomme. Im Geschäft bin ich gut angesehen. Mir geht so gut. Und die armen kleinen Tröpflein leiden wie die Hunde, sage ich ja. Weil ihre Mama etwas anders mehr lieb hat wie sie selbst. Ich sage euch, das Leben ist ernst. Wisst ihr, was die Kinder von der Mutter warten? Dass die Mutter ihr Leben völlig aufgibt für sie. Das erwartet ein jedes Kind von seiner Mutter. Und das Kind hat recht. Es ist so konstruiert. Es geht nicht anders. Deshalb haben wir so viel Elend in dieser Welt. Und mir tun die armen Kinder alle leid. Und Mütter sind sehr schwer antastbar. Dass ich versuche, ihnen klarzumachen, welche Rolle sie spielen für ihr Kind. Aber das werde ich euch morgen erklären. Die Zeit ist vorgerückt. Wir brauchen eine Lösung. Gibt es noch eine andere Sicht der Dinge? Welche Sicht haben die Zellen? Das heißt, nach welchem Prinzip, welches ist das Grundgesetz, das möchte ich euch aufgeben für morgen? Das ist eine schwere Frage, aber schwere Fragen sind gut. Ich möchte euch eine Frage stellen. Nach welchem Grundgesetz funktioniert das Ökosystem unserer Erde? Nach welchem Grundgesetz funktioniert das Ökosystem, das heißt das Leben auf dieser Welt? Es gibt nur eins. Und dann wollen wir uns angucken, ob wir den Menschen dahin bringen können, dass er nach demselben Grundgesetz funktioniert. Wir wissen heute schon so viel, diese Sicht der Dinge ist grottenfalsch. Aber wir haben sie alle über uns. Aber wenn wir diese Sicht behalten, haben wir nie eine Chance, weder dem Bedürfnis nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, nach Harmonie zu entsprechen, oder? Stellt euch vor, ich wollte Harmonie. Vielleicht kann ich morgen meine Geschichte ein bisschen erzählen. Ich wollte Harmonie. Von wem suche ich sie? Von dem anderen. Ich will Gerechtigkeit. Von wo suche ich sie? Vom anderen. Und wenn er sie mich nicht gibt, was mache ich? Dann muss ich ihn eins auf den Kopf schlagen. Ja? Ich habe einen Patienten gehabt. Er war ziemlich krank. Er kam zu mir wegen Ohren und seine Augen tränten die ganze Zeit. Und ich bin durch seine Geschichte gegangen und hatte einen Konflikt mit dem Nachbarn. Er sagte, ich habe sogar die Bundeskanzlerin eingemischt in den Rechtsstreit. Er hat, ich glaube, schon 50.000 oder 70.000 Euro nur für den Rechtsstreit ausgegeben. Er hat gesagt, aber ich habe das Geld, ich tue es. Und dann kommt er zu mir zur Beratung und ich sage ihm, Sie zerstören sich selbst. Er sagt, Doktor, geben Sie mir noch etwas für meine Augen. Sage ich, es ist Ihr Problem. Sie müssen was Ihrem Körper geben. Sie müssen körpergerecht denken. Das kann ich für Sie nicht tun. Und ich habe gesagt, Gott sei Dank gibt es keine Tabletten für den Tränenfluss. Wisst ihr, ich bin sehr glücklich, wo es keine Tabletten gibt für. Ja, sonst lernen wir ja gar nichts. Für den Schwindel zum Beispiel gibt es keine Tabletten. Super. Es gibt natürlich 10 oder 20 oder wie auch immer, aber keines funktioniert. Ja. Versteht ihr, die Tabletten funktionieren nur, weil wir daran glauben, größtenteils. Aber sie funktionieren und können meine Sicht der Dinge nicht ändern. Und wenn es eine Vorgabe gibt des Denkens gegenüber dem Körper, das heißt, wir dürfen den Verlust den persönlichen Verlust nicht denken, dann müssen wir uns dem entweder anpassen oder wir sterben. Mehr haben wir nicht. So, wir müssen entweder sagen, okay, wir wollen leben und gesund sein und wir wollen den Anforderungen der Naturgesetze klar, also gerecht werden, weil die Zelle wird sich nie ändern können, deshalb habe ich das am Anfang so betont. Die Zelle ist ein Mechanismus, das ist festgelegt. Fahr den mit dem Auto an die Wand, dann kriegt das Auto eine Delle. Ja? Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit, ist die Delle größer oder kleiner. Aber fahren wir mit unseren Gedanken den Körper an die Wand, dann muss er kaputt gehen. So, die Aufgabe für morgen ist, das Grundgesetz des Ökosystems. Es gibt euch die Lösung, wie der Geist denken muss, wie der Geist Gewinn und Verlust interpretieren muss. Und ist er im Einklang mit dem Grundgesetz der Zellen, dann gibt es keinen Konflikt mehr. Und dann können wir Verlust hundertprozentig, persönlichen Verlust hundertprozentig vermeiden, wenn wir die richtige Sicht der Dinge haben. Ist das eine schöne Aufgabe fürs Morgen? Und dann morgen gehen wir ins Detail und gucken, wie die Lösung aussieht und wir schauen, und ich werde euch ein bisschen auch über mein Leben erzählen, dass ihr versteht praktisch, nach Möglichkeit, wie ihr aus eurer Krankheit rauskommt. Weil wir machen sie uns selbst. Ohne es zu wissen. Weil wir überzeugt sind, das ist richtig. Das ist richtig. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns morgen nochmal, dass wir den Gipfel ersteigen. Und dann haben wir, denke ich, auch Zeit, ein bisschen Fragen zu stellen und das ein bisschen zu besprechen, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, die, wenn wir sie nicht gut untersuchen, wir dahin leben, aber wir leben unbewusst über das, wie wir letztendlich gebaut sind. Und wir könnten es wissen und könnten unser Leben kontrollieren. Das Leben muss in den Händen unserer Zügel sein. Sind die Begriffe für Gewinn und Verlust nicht richtig und sie bleiben so, dann kann jeder einen Knopf drücken und ich schmeiß mich aus dem Fenster. Das will ich nicht. So. Alles Gute, bis morgen.
Ja, ich denke, wir alle haben einiges zu verarbeiten. Das waren ja doch Gedankenkonzepte, die sehr grundlegend sind. Aber das ist auch der Grund, warum sie fast überall anzuwenden sind. Ich find sowas immer sehr wichtig und praktisch, das wirklich im Tiefen zu verstehen und auch für sich selbst zu erkennen, was es für einen selbst bedeutet. Der Dr. Müller hat es ja schon angedeutet, der letzte Vortrag wird morgen Abend sein, wo eigentlich alle Dinge, die wir bisher besprochen haben, zusammenlaufen. Unser Techniker hat mich schon darüber informiert, dass die ersten Vorträge bereits im Internet stehen. Die kann man sich dort runterladen. Wer also einen Vortrag versäumt hat, von Donnerstag oder Freitag, kann sich das runterladen von unserer Homepage. Draußen liegen noch einige von diesen Zetteln. Dort ist unsere Internetadresse drauf. Aber sowas brauchen wir heutzutage normalerweise nicht mehr, sondern Google gibt ja alle Antworten. Ja? Also Adventgemeinde Rostock eingeben, da müsste so der erste, zweite Ding, das ist dann schon der erste Ding, das ist dann gleich schon die richtige Seite und da dann durchklicken. Ja? Ist es also gut zu finden. Wen es interessiert oder wer etwas versäumt hat, kann sich das auch runterladen, auch die Vorträge von heute und morgen werden dann auch damit draufkommen dann. Wir werden auch noch Bilder machen von den Skizzen, die oder Kunstwerken, ja, die wir hier finden. Dass das sowas soll ja nicht verloren gehen, ne? Aber dass man Sachen nachvollziehen kann, weil das ist immer eine sehr gute Gedankenstütze, dass man das nochmal vom Gedankenablauf besser nachvollziehen kann. Die werden dann dort auch zum Download bereitstehen. Wie gesagt, die Gelegenheit für Fragen wird es morgen noch einmal geben. Ich denke mal im Anschluss nach dem letzten Vortrag dann. Vielleicht notieren Sie sich das eine oder andere, dass man das ein bisschen koordinieren kann vielleicht auch. Dann bleibt mir jetzt so erstmal nichts anderes übrig. Sie dürfen Ihre Handys wieder einschalten. Und ich hoffe einfach, dass Sie den heutigen Abend als Gewinn werten und auch wahrgenommen haben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Kommen Sie gut nach Hause und eine gute Nacht.